hier im Projekt Herausforderung setze ich mir erstens mein eigenes Ziel, über das ich springen möchte. Also ich kann eigentlich nur, wenn, an meinem eigenen Anspruch scheitern. Und den kann ich ja anpassen. Und das sollen Jugendliche eben auch lernen, dass man sich zum einen anpassen kann und seine eigenen Ziele auch anpassen kann und man eben aus Fehlern lernen kann.
Herzlich willkommen zum Rausgang-Podcast, dem Podcast für eine offenere, kreativere und zukunftsfähigere Schule. Schön, dass du da bist. Wann hast du dich zum letzten Mal herausgefordert? Wann hast du eine Herausforderung gemeistert oder vielleicht auch nicht? Und was hast du dabei gelernt? Im Wort Herausforderung steckt eigentlich ja schon das Rausgehen. Aus der Komfortzone oder aus der eigenen Blase herausgehen, in die Welt hinausgehen. Und genau darum geht es in dieser Folge. Markus Teilbrich von Herausforderung einfach machen, kurz HEM, ist bei mir zu Gast und berichtet über das Rahmenkonzept Herausforderung, das er mit seinem Team an Schulen verankert. Ganz kurz gesagt umfasst dieses Konzept, also das Konzept der Herausforderung, dass sich Schülerinnen und Schüler, natürlich unterstützt von den Lehrkräften, selbst eine Herausforderung suchen, die zu ihnen passt. Und diese dann, wohlgemerkt alles innerhalb der Schulzeit, im Zeitraum von 2 bis 3 Wochen ungefähr, dann auch wirklich angehen. Ja, klingt vielleicht etwas verrückt, ist es auch. Aber wie und warum das Ganze tatsächlich funktioniert und dazu noch eine ziemlich gute Idee ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem erfährst du, inwiefern HEM Schulen und Lehrkräfte unterstützt, so ein Herausforderungsprojekt umzusetzen. Und wir sprechen darüber, wie so ein Projekt die Persönlichkeitsentwicklung und die Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler stärken kann. In diesem Rahmen geht es natürlich auch um die Rolle der Eltern und der Lehrkräfte. Übrigens, bis zum 5. Juni 2022 können sich Schulen für eine Begleitung durch HEM im kommenden Schuljahr anmelden. Alle Links findest du natürlich in den Shownotes. Und jetzt noch eine kleine letzte Anmerkung, falls du jetzt zuhörst und nicht im Bildungsbereich tätig bist, könnte diese Folge trotzdem für dich interessant sein. HEM bietet nämlich auch für Unternehmen Herausforderungen an. Viel Spaß beim Gespräch. Wunderbar, schönen guten Morgen, Markus Teilbrich.
Ja, guten Morgen. Hallo Clara.
Genau, wir duzen uns. Hallo Markus. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du im Podcast bist bei mir und dir heute über Herausforderungen einfach machen sprechen können. Und da fängt auch schon an. Ich weiß nicht genau, wie ich es aussprechen soll. Für mich ist es doppeldeutig. Herausforderung einfach mal machen oder Herausforderung einfach machen.
Genau, das ist auch schon absichtlich, diese Doppeldeutigkeit. Aus der Schülersicht ist es, ihr sollt es einfach mal machen und einfach mal starten und loslegen. Aus der Schulsicht und Schulentwicklungssicht ist es, wir wollen es euch so einfach wie möglich machen, ein Projekt wie dieses umzusetzen, weil wenn wir gleich ein bisschen drüber sprechen, sieht man auch schon, dass da einiges ist, was es zu bedenken gibt und was es zu tun gibt.
Ja, sehr schön. Gut, dann habe ich mir das richtig, bin ich da richtig gewesen in der Annahme, dass es zweideutig ist. Und zwar, worum geht es denn genau bei der Herausforderung?
Also die Kernidee von dem Projekt Herausforderung ist, dass Schülerinnen und Schüler einmal Zeit bekommen, ein Projekt umzusetzen, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Und das kann wirklich alles sein. Und das ist auch schon fast die Kernidee. Also es ist völlig egal, ob das eine Alpenüberquerung ist, ein Buch schreiben, mal in einem Kloster wohnen, eine Kanutour oder in einer Robbenstation helfen oder ein Tiny House bauen. Also es gab schon bestimmt 1500 Beispiele, könnte ich jetzt wirklich aufzählen, ohne dass es jetzt übertrieben ist, die es schon gegeben hat. Und das Besondere ist, dass wir die nicht einfach vorgeben und ihr sucht die aus, ja, wie bei Erlebnispädagogik quasi. Es gibt die Kanutour und den Kletterwald meinetwegen und dann macht man das, sondern es kommt von den Schülerinnen und Schülern. Wir fangen halt an damit, dass sie sich mit sich selbst auseinandersetzen, mit den eigenen Stärken. Was kann ich? Was ist mir denn eigentlich wichtig? Und wir machen das auf sehr spielerische Art und Weise mit den Jugendlichen. Und das geht so über, je nachdem, wie die Schule das umsetzt, so zwischen 3 und 6 Monaten ist so die Vorbereitungszeit. Dann kommt irgendwann die Durchführung. Das Ganze ist in Kleingruppen, also typischerweise 4 bis 7 Personen pro Gruppe, damit auch wirklich jeder sich mit der Herausforderung, die sie sich ausgewählt haben, identifiziert und man nicht nur in der Gruppe ist, weil die beste Freundin da drin ist oder der beste Kumpel, sondern jeder muss auch, und das ist die einzige pädagogische Hürde, dass jeder sagen kann, warum möchte ich genau dieses Projekt machen? Warum ist das wichtig für mich, ja, das mal umzusetzen und zu erleben? Ja, und der letzte Teil, das ist mir auch immer sehr wichtig, ist, dass das Ganze reflektiert wird. Weil es ist halt kein Spaßevent und nicht eine Ferienfreizeit, sondern ja, das Ganze soll reflektiert werden und dann wird auch in Unterricht integriert werden. Und ja, die Jugendlichen, es ist so typischerweise in der 8., 9. Klasse, es gibt auch Schulen, die machen das in der 10. oder 11., aber 8., 9. Klasse ist schon das Gros der Schulen, die das da machen, ist eben, dass sie lernen, im Team zu arbeiten, mal aus ihrer Komfortzone herauskommen. Also viele Kompetenzen, die man, sag ich mal, innerhalb des Schulzauns ja nicht erlernen kann. Das sage ich auch, wenn ich Mathelehrer war. Ja, das ist nicht so, dass ich das alles doof finde, was in Schule passiert, überhaupt nicht. Es ist, glaube ich, eine ganz wichtige Ergänzung, kann das eben sein.
Ja, genau, wir haben noch gar nicht über deinen beruflichen Hintergrund gesprochen, aber du bist auch ausgebildeter Lehrer, Gymnasiallehrer, ne?
Nee, ich habe Mathematik für Gesamtschule und Gymnasium studiert, also Mathe und Chemie. In Nordrhein-Westfalen ist es ja zusammen. Habe auch in der Gesamtschule gearbeitet, auch mal an einem Gymnasium, auch eine Zeit lang an der Grundschule, das ist auch spannend.
Ja.
Genau, da war alles ein bisschen gemischt. Also ich habe mal alles gesehen, von Brennpunktschule bis, na sag ich mal, ein gutes Gymnasium in Potsdam, wo ich jetzt mittlerweile wohne.
Ja, schön. Also du kennst auch den Blick von innen. Und das, glaube ich, macht die Arbeit auch dann wertvoll für die Schulen. Aber nochmal ein paar Schritte zurück. Du hast gerade schon gesagt, so das Spektrum ist so 12 bis 18 Jahre, beziehungsweise eigentlich 14 bis 18 Jahre, aber auf der Website stand auch 12, also es geht auch ein bisschen früher. Und welche Schularten, für welche Schularten eignet sich dieses Konzept oder wie soll ich es nennen? Programm, Konzept?
Ja, es ist eigentlich, würde man sagen, es ist ein Rahmenkonzept, weil wir passen das an jeder Schule an. Jede Schule ist anders. Vielleicht starten wir mal mit der Frage. Also wir haben Schulen dabei, das ist eine Gesamtschule. Ja, und das sind dann so 500 bis 1500 Kinder an einer Schule. Also je nach Größe von so einer Gesamtschule. Und da sieht man schon, wenn eine Schule so unterschiedlich groß ist, da kann man schon nicht das gleich machen. Das ist ein völlig anderer Aufwand. Ja, es gibt auch Schulen, die machen das in einer Klasse. Die machen das erstmal als AG mit einem Jahrgang oder auch so kleinere Schulen wie Waldorfschulen, Montessori-Schulen. Die haben jetzt ja nicht diese Schüleranzahl, da ist es dann auch etwas anders. Aber es gibt auch eben Gymnasien, die es machen, die zum Beispiel auch am Start der Oberstufe als so ein erstes Element in Selbstständigkeit und Oberstufe ist auch sehr schön als Umsetzungsvariante. Mhm. Also ich glaube, es funktioniert wirklich an jeder Schule, auch weil wir es früh geschafft haben, auch sehr inklusive Schulen zum Beispiel uns anzugucken. Also wir haben eine Schule, die ganz vom Anfang ist, als wir angefangen haben, Schulen dabei zu unterstützen, das umzusetzen. Da haben halt 40% der Kinder sitzen entweder im Rollstuhl, haben Down-Syndrom oder eine andere starke Behinderung und die führen das Projekt auch durch und die sogar in der Maximalvariante von 3 Wochen Zeit unterwegs. Und das ist wirklich beeindruckend. Also ich glaube, über die Jahre haben wir es jetzt geschafft, wirklich jede Schulform haben wir jetzt gesehen und kennen deshalb wirklich ganz viele Varianten. Da hattest du noch gefragt nach dem Alter. Jetzt nehme ich mal mein Mathelehrerbeispiel. Wo ist Matheunterricht am schwierigsten? Ja, in der 8., 9. Klasse, da hat man gefühlt nach den Sommerferien den Reset-Knopf gedrückt, aus Versehen, und fängt gefühlt fachlich von vorne an, ein kognitives und fachliches Lernen mit 14- bis 17-Jährigen. Wenn man ehrlich ist als Pädagoge, ist der Erfolg und die Wirkung davon überschaubar, sage ich mal, weil sie einfach mit anderen Fragen beschäftigt sind. Danach klappt das wieder gut, dann klappt auch wieder kognitives Lernen, aber die Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der Peer Group, ist eben das, was da im Zentrum steht während der Phase der Pubertät. Ja, das heißt, wir schaffen es, insbesondere in dem Alter, es gibt eine Begleitstudie dazu und ungefähr 83% in dem Alter beschreiben das Projekt als Erfolg und gute Sache. Und dann gibt es auch noch so Motivationsfaktoren und die Zustimmungsfaktoren sind sehr, sehr hoch. Wenn man sich dann Studien anguckt, zum Matheunterricht wieder, dann liegen die im einstelligen Prozentbereich, dass jemand sagt, na, der Matheunterricht war erfolgreich für mich, ich habe da was für mich gelernt. Das ist eben so in dem Alter. Das kann man sich jetzt schönreden und es gibt auch ganz sicher Gruppen und Unterricht und Lehrkräfte, da ist das viel, viel besser, aber der Schnitt sagt, das ist halt nicht so. Und da ist diese Zustimmungsrate von über 80% sehr, sehr hoch. Das ist, glaube ich, eine sehr Besonderheit, weil wir sie aber auch abholen von da, wo sie wirklich stehen und ihnen nichts vorgeben.
Ja. Absolut. Ich komme nachher noch zu ein paar Beispielen, weil du das gerade von der inklusiven Schule erzählt hast. Das klang sehr interessant. Aber ich möchte noch mal kurz auf die Zeit zu sprechen kommen. Du hast gesagt, 3 bis 6 Monate Vorbereitung. Und ja, der Matheunterricht und auch andere Fachunterricht leidet in der Zeit ein bisschen. Einfach unter den Herausforderungen, wie du es gerade beschrieben hast. Aber jetzt kann man ja nicht einfach sagen, ich mache mir jetzt einfach 3 Monate keinen Matheunterricht mehr. In welcher Zeit findet die Vorbereitung auf diese Herausforderung statt? Woher bekommen die Schulen ihre Zeit?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass 3 Monate Matheunterricht ausfällt oder 6.
Ja, das weiß ich. Ich weiß, ich habe so bewusst provokant gefragt.
Dann würden wir es an keiner Schule schaffen, umzusetzen.
Ja.
Also, ich sage mal ein paar Varianten, wie das umgesetzt wird. Also die Minimalvariante ist, dass die Vorbereitungszeit in so 3 Projekttagen ungefähr ist. Also einer ist zu sehr individuell, da geht es um die eigene Person, wer bin ich, was kann ich, was möchte ich denn eigentlich? Der 2. Projekttag ist dann so Gruppenfindung, wie finden wir einen Konsens oder auch Kompromisse, mit wem möchte ich in einer Gruppe sein? So, das kann man auch am Stück machen, 2 Tage hintereinander. Dann lässt man ihnen ein bisschen Zeit für die Planung, dann haben sie ja schon feste Gruppen und dann würde man nochmal so einen Planungsendspurt machen. Also die Minimalvariante ist 3 mal 4 Zeitstunden, würde ich ungefähr sagen. Und dann kann es auch losgehen, ja? Dann gibt es klar ein paar Gruppen, die brauchen ein bisschen mehr Hilfe. Die Maximalvariante, die Schulen machen, ist, es ist wirklich fest im Unterricht. Es gibt Blöcke für Projektlernen, 2 Stunden die Woche oder manchmal sogar mehr. Es gibt auch Schulen, die machen das sogar mehr. Vor allem die Realschulen oder Gesamtschulen. Dann haben wir, ich habe gerade 2 Gymnasien im Kopf, die haben es in Ethik und Werte und Normen im Unterricht und da angeknüpft als einfach ein Teil. Da machen die das halt über ein paar Wochen dann halt zum Thema und verknüpfen das auch mit dem Fachunterricht. Dann ist da die Vorbereitung eben. Und das sind so verschiedene Umsetzungsvarianten. Also der Zeitraum ist zwar relativ lang, das liegt aber eher daran, dass Jugendliche sich da reinfinden müssen und viel von diesen Gesprächen darüber, mit wem bin ich in einer Gruppe, was machen wir denn jetzt? Und jetzt müssen wir noch eine Karte suchen, weil wir wollen mit dem Fahrrad nach, keine Ahnung, Hamburg fahren, findet dann oft auch drumherum statt. Also es fällt nicht viel Unterricht aus. Weil ich glaube, 3 Projekttage, das kann jede Schule umsetzen, auch weil es danach ja an Berufsorientierung anknüpft. Ja, also das ist vielleicht die wichtigste Nachricht, wenn man das umsetzt. Es macht keinen Sinn, immer nur zu denken, das kommt jetzt oben drauf, sondern wir begleiten Schulen dabei zu gucken, wie integriert sich das in deren Gesamtkonzept. Es gibt Teile davon, die finden eh im Rahmen von Berufsorientierung statt oder die Anknüpfung an Fachunterricht. Das geht auch in anderen Fächern. Also anderes Beispiel wäre in Deutsch, dann hinterher Bewerbung schreiben aus den Erfahrungen und so zu machen, ist auch eine Anknüpfungsmöglichkeit. Ja, und da gibt es ganz viele von, je nachdem, wie halt so eine Schule, was sie eh schon hat. Und es soll nicht oben drauf kommen. Und dabei brauchen Schulen manchmal ein bisschen Hilfe, damit sie sehen, wo das angeknüpft werden kann. Wenn nämlich jeder nur denkt, nein, Hilfe, mein Lateinunterricht fällt aus, mein Matheunterricht fällt aus. Ja, stimmt, aber 2 Doppelstunden. So, mehr ist es dann halt auch nicht. Ja?
Mhm.
Und ausbauen kann man das immer. Ja, das ist gar kein Problem. Es gibt auch Schulen, die machen die Vorbereitung sehr, sehr intensiv. Aber das ist nicht unbedingt notwendig.
Wow, danke für diese Ausführungen. Es stellen sich mir ganz, ganz viele Fragen. Wir fangen mal an bei einer, die so darum geht, weil du gesagt hast, wir helfen den Schulen, wir geben da Unterstützung. Was umfasst denn jetzt genau eure Dienstleistung? Wenn ich jetzt als Schule sage oder als Lehrerin, also das klingt so spannend, wie geht es dann weiter, wenn ich euch kontaktiert habe?
Ja, also eine erste Maßnahme, die wir mit Schulen machen, und das machen wir wirklich mit allen Schulen, ist, dass wir einen Konzeptionstag machen. Dann kommen wir wirklich zu der Schule. Also es müssen dann so ein paar sich schon bereit erklärt haben, wir wollen das mal machen. Also jemand von der Schulleitung muss dabei sein. Vielleicht die 2, 3 Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die in dem Jahrgang, wo sie es halt umsetzen möchten, als nächstes irgendwie dabei wären. Auch Elternvertreter und so. Und dann nehmen wir halt von allen Grüppchen, die in Schule so sind, sind dann eben Vertreter dabei. Dann sind wir so eine Gruppe von 10 bis 15 meistens. Und dann gucken wir uns verschiedene Umsetzungsvarianten an. Und weil wir das jetzt schon mit es gibt es an 80 Schulen ungefähr in Deutschland derzeit, von denen wir wissen, es gibt auch Schulen, die machen das halt ohne uns, ist ja auch völlig in Ordnung. Und wir haben so grob 30 begleitet bei der Einführung. Das heißt, ich kenne sehr, sehr viele Umsetzungsvarianten. Und dann gucken wir uns immer an, eher so oder eher so. Was sind die Vor- und Nachteile? Wie passt das dazu? Und wir schaffen dann innerhalb von dem Tag, machen wir die ganze Konzeption bis Terminplanung, bis zum Reflexionstag für einen Pilotdurchgang. Ja, und dann kriegt die Schule, dann nehmen wir uns 2-3 Tage Zeit, passen alles an Organisationsmaterial an. Also wirklich von dem Terminplan, von dem Elternbrief, alles, was es so drumherum gibt, was man eben so braucht, Checklisten für Begleiter, Elterneinverständniserklärung, wird alles dann einmal angepasst. Und zum Beispiel gibt es dann auch eine Präsentation fürs Lehrerkollegium, für die Klassen, um den Pilotdurchgang quasi vorzustellen. Ja? Also das ist etwas, da brauchen Schulen, wenn die dasselbe machen, eben ein halbes, dreiviertel Jahr mindestens. Und dann haben sie sich mit anderen Schulen ausgetauscht, aber sie hören dann ja immer nur eine Variante. Und wir können ihnen halt dabei helfen, das Passende für sie zu finden und es anknüpfungsfähig zu machen an das, was im Schulprogramm schon da ist. Und ja, innerhalb von einem Tag plus dann 2-3 Tage warten, bis wir alles angepasst haben, ist dann, ich sage immer, dann ist der ganze Zettelkram weg und die ganze Konzeption. Und der wichtige Vorteil ist, es waren dann alle beteiligt daran. Schulen kommen schnell ins Stocken, wenn dann irgendwie was ist, die Länge können wir uns nicht vorstellen, wir wissen nicht, wie man das macht. Und dann steigt die Skepsis enorm. Und weil wir dann das einfach auch beantworten können, wie das nochmal andere Schulen gemacht haben, wir haben mittlerweile zig Videos von Schulen, geht das wirklich sehr, sehr schnell. Es gibt Schulen, die begleiten wir nur damit. Und es gibt aber auch eine Variante, in der wir quasi der Schule so gut wie alles abnehmen, außer die Arbeit mit den Schülern in der Projektphase. Also wir machen das manchmal bei großen Schulen zum Beispiel. Es ist halt utopisch, dass ein Kollegium mit 150 Personen das so schnell lernt. Dann machen wir das halt schrittweise mit denen und begleiten die. Wir haben zum Beispiel diese Projektschülertage für die Vorbereitung, aber auch die Reflexion, die bieten wir zum Beispiel an. Und noch eine Lehrerfortbildung, die in Richtung Coaching geht, also die heißt von der Lehrkraft zum Coach, weil man sonst einfach auch sehr zu stark oft eingreift als Lehrkraft in Selbstorganisationen von manchmal chaotischen Jugendlichen. Ja, da muss man sich halt drauf einlassen. Die lernen das ja nicht von heute auf morgen und dann steht der perfekte Projektplan aus der Erwachsenenbrille, sondern da üben wir, wie kann man sich denn zurückhalten? Wie kann man nur coachend eingreifen? Das ist eine Sache, die wir machen. Der letzte Bereich ist vielleicht noch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, die Jugendlichen sind unterwegs ja nicht alleine. Das ging auch gar nicht wegen Aufsichtspflicht und so weiter, sondern sie werden in der Regel von Ehrenamtlichen begleitet, die dafür extra ausgebildet werden. Und das ist etwas, das kann eine Schule nicht mal eben wuppen. Da helfen wir. Wir sind Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Also das ist jetzt vielleicht auch spannend für Schulen. Wir machen dann diese Begleiterausbildung, weil wir halt zertifizierter Träger sind in dem Bereich, kann die Schule sich das auch komplett erstatten lassen. Ja, kriegt dann Rechnung von uns und dann wird die erstattet von der Kommune, in der sie ansässig sind, weil eben die Förderung von ehrenamtlichem Engagement eben nach SGB 8 förderfähig ist in Deutschland.
Ja, spannend. Über diese Begleitung, da werden wir auf jeden Fall nochmal reden, auch wenn es um Thema Sicherheit geht, was euch ja auch sehr wichtig ist und Prävention. Aber vielleicht nochmal wieder einen Schritt zurück. Du hast schon angesprochen, für die Lehrkräfte erfordert das schon auch vor allem in der Vorbereitung einen Haltungswandel oder zumindest das Einnehmen einer anderen Rolle. Und da unterstützt ihr sie ja auch dabei. Über eine Gruppe müssen wir vielleicht auch noch sprechen, und zwar die Eltern oder Erziehungsberechtigte. Ja, inwiefern, also ihr bezieht sie ein, das finde ich sehr wichtig und schön und sinnvoll auch. Welche Reaktionen von den Eltern kommen da?
Ja, ich mache so 40, 50 Elternabende im Jahr zu dem.
Oh, wow.
Also, Erfahrung ist, 80% der Eltern finden es gut, sind begeistert. Dann gibt es berechtigte Ängste und Kritik, einfach weil es unbekannt und neu ist. Oft wegen der Zeit, die das Projekt in Anspruch nimmt, die Umsetzungsdauer. Das ist aber unterschiedlich. Also es gibt auch Schulen, die machen die Umsetzungszeit 10 Tage, da sagt nie jemand, das ist zu lang. Aber wenn es dann so 3 Wochen ist an der Schule, dann steigt in dem Bereich ein bisschen die Skepsis. Das ist aber auch verständlich aus meiner Sicht. Und dann muss man auch einfach sehen, wie viele Kinder und Jugendliche auch in dem Alter auch noch nie von zu Hause weg waren. Ich war selber bei den Pfadfindern, also mich erschreckt das manchmal. Also ich kenne das selber gar nicht von zu Hause, aber es sind so 10% der Kinder in dem Alter, die vielleicht mal bei Oma und Opa übernachtet haben oder bei Verwandten, aber die noch nie mehr als jetzt 5, 6 Tage unterwegs waren oder vielleicht eine Klassenfahrt, die aber ja sehr engmaschig betreut ist.
Da ist wahrscheinlich schon das Weggehen an sich schon die Herausforderung, oder? Also einfach.
Und das Schöne an dem Projekt ist, niemand muss die Alpenüberquerung machen. Das hat keiner vorgegeben, sondern wir suchen, also das ist halt unsere Maxime, für jedes Kind, und das meinen wir genauso, wie wir es sagen, eine passende Herausforderung. Und wenn eben der nächste Schritt ist, überhaupt mal von zu Hause irgendwas anderes zu machen, dann ist das ja auch schon eine Herausforderung an sich. Also wir haben manchmal, das ist die andere Tendenz, bei Eltern, die sagen, ah, das ist ja viel zu einfach. Dann sage ich immer, das ist meine Lieblingsgeschichte auf dem Elternabend, bitte stellen Sie sich vor, Sie sind mit Ihren 5 besten Freunden, sollen Sie 10 Tage in den Urlaub fahren und Sie müssen sich auf ein Ziel einigen. Und da lachen die meisten dann schon, weil es auch für Erwachsene schwierig wäre. Das Projekt an sich ist der Motivationsfaktor, was sie machen. Aber das eigentliche Ziel neben dem Lernen und Umgehen mit Unsicherheit ist halt auch eine Gruppendynamik auszuhalten und dem Team etwas zu schaffen und bei Schwierigkeiten nicht aufzugeben. Und das kommt auf, auch wenn das Projekt ist, wir zelten auf der anderen Seite vom Schulhof für 10 Tage. Das macht nie eine Gruppe, weil denen das zu langweilig ist. Aber ich glaube, das würde das auch schon erfüllen. Und dann müssen sie den ganzen Alltag wuppen. Sie müssen mit dem Geld umgehen, was begrenzt ist. Sie müssen ja, sich organisieren, alle müssen mitmachen. Das ist schon sehr, sehr viel für Jugendliche. Und übrigens auch für Erwachsene. Es gibt auch eine Erwachsenenversion davon. Die gleiche.
Ja? Okay, ja, spannend. Jetzt hast du schon gesagt, mehrere Sachen. Einmal müssen wir noch kurz über das Geld reden, aber das würde ich kurz zurückstellen. Vielleicht noch zum Punkt Sicherheit und Prävention, einfach weil ihr da ja auch sehr proaktiv kommuniziert, dass euch das wichtig ist. Und zwar nicht, um Angst zu schüren, sondern im Gegenteil, um zu zeigen, dass ihr das Thema ernst nimmt. Kannst du da vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen?
Genau, dazu muss man wissen, es gab leider in der Vergangenheit Schulen, die externe Begleitpersonen mitgeschickt haben, ohne die auszubilden. Das ist zum einen schlicht und ergreifend fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht. Kein Sportverein in Deutschland kann ein Fußballtraining anbieten, ohne dass die Begleiter oder Gruppenleiter oder Trainerinnen und Trainer eine Schulung durchlaufen haben. Und ein Teil davon deutschlandweit ist Kinder- und Jugendschutz. Dazu muss man sich einmal vor Augen führen, dass es leider ein sehr verbreitetes Phänomen ist, nicht nur an einer katholischen Schule, ja, sondern im Schnitt sind es ungefähr 2 Kinder pro Schulklasse, die Erfahrung von sexualisierter Gewalt gemacht haben, ja, so bis zu ihrem 18. Lebensjahr. Und Achtung, das ist die Hellziffer von verurteilten Tätern der Kriminalstatistik. Das ist nicht die Dunkelziffer. Das heißt, das ist eine reale Sache, die überall in Schule eigentlich ist. Auch in jedem Jugendverein, wo viele Kinder und Jugendliche sind, ist die Gefahr einfach hoch. Und das gilt für Schule ganz allgemein. Das Besondere an dem Projekt ist, dass sie in Kleingruppen unterwegs sind. Ja, und das ist ja auch recht emotional. Man hat ein sehr starkes Erlebnis als Gruppe miteinander. Die Gefahr liegt nicht darin, dass jetzt untereinander etwas passiert. Das kann es auch geben. Es gibt manchmal auch übergriffiges Verhalten zwischen Jugendlichen. Aber das lässt sich leicht in so einer Kleingruppe gegensteuern. Und da kann man ja eingreifen. Was die größere Sache dabei ist, ist, dass Jugendliche unterwegs davon erzählen, was denn zu Hause passiert, zum Beispiel. Oder durch eine Erfahrung daran erinnert werden, was vielleicht mal passiert ist. Sei es Gewalt, sexuelle Übergriffe und so weiter. Und das kommt immer mal wieder vor. Aber wir sind da sehr, sehr proaktiv und sprechen da auch mit Eltern drüber und auch mit den Begleiterinnen und Begleitern in der Ausbildung, was in solchen Fällen zu tun ist. Und nein, Lehrkräfte und auch die Begleiter sind jetzt keine Hobbypsychologen, die das tun sollen, sondern müssen das eben erkennen und wissen, wann sie fachliche, kompetente Hilfe einbeziehen. Ja, das ist das, was wir überall sagen, weil Das Schlimme an dem Phänomen sexualisierte Gewalt ist eigentlich nicht die, also die Tat an sich ist schlimm, aber viel schlimmer ist, dass Kinder und Jugendliche sich im Schnitt 4 bis 5 Mal an erwachsene Personen wenden, bis ihnen geholfen wird. Das ist eigentlich der traurige Teil und ich würde diese Zahl gerne verringern und das kann man mit Prävention auf jeden Fall leisten, indem mehr Menschen verstehen, was die Signale und Symptome eben von solchen Phänomenen sind. Und das ist etwas, das sagen wir auch auf Elternabend, wir gehen da sehr offen mit um, es hilft überhaupt gar nicht, das Thema unter den Teppich zu kehren. Und es hat auch nichts mit dem Projekt an sich zu tun, es ist ein allgemeines Phänomen, ist leider ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber es kommt einfach sehr oft vor.
Okay, ja, danke für die Einordnung. Dann habe ich noch 2 Punkte, die mir jetzt wichtig sind, oder 3. Der eine ist, wir haben schon mehrfach über Geld gesprochen. Du hast gerade gesagt, in der Herausforderung ist das Geld begrenzt, weswegen ich nicht einfach auf die Malediven fliegen kann und da irgendwie 3 Wochen mich bräunen kann. Das ist die Frage. Und inwiefern kostet es dieses Rahmenkonzept Geld für die Schulen?
Genau, also es gibt einen Betrag, den die Schülerinnen und Schüler unterwegs einsetzen können. Der ist natürlich unterschiedlich je nach Länge. Also wenn eine Schule das 10 Tage macht oder 3 Wochen, ist es unterschiedlich. Also ich kann ja mal ein paar Richtwerte sagen. Für eine Umsetzung von 17 Tagen sind es ungefähr 150 Euro pro Person und für eine Umsetzung von 10 Tagen irgendwas zwischen 80 und 100 Euro, je nachdem, was die Schule so festlegt. Das ist ganz hilfreich. Da sagen jetzt einige, oh Gott, da kann ich ja nichts mit anfangen, es ist viel zu wenig Geld. Andere sagen, es ist viel zu viel. Die Erfahrung ist, mit dem Geld kommt man locker hin, aber man kann nicht einfach nur von Campingplatz zu Campingplatz oder von Jugendherberge zu Jugendherberge, wenn man unterwegs sein möchte, sondern man muss sich ein bisschen was einfallen lassen. Und die meisten Gruppen merken irgendwann, wie viel ihnen auch gegeben wird, wenn man einfach mal nett fragt oder ein bisschen Hilfe anbietet. Und das ist eine der spannenden Erfahrungen auch für die Reflexion. Wir haben, also wenn wir uns die Evaluationszettel angucken, dann steht da wirklich auf jedem dritten, die ganzen Menschen waren so nett und haben mir geholfen. Irgendwas in die Richtung steht da wirklich durch die Bank. Das finde ich ist eine ganz tolle Erfahrung. Mhm. Und dann kriegt man es auch mit dem Budget hin. Und ja, es ist auch spannend, was Jugendliche denken, ob das viel Geld ist oder wenig. Viele haben überhaupt gar keine Relation zu Kosten. Was kosten denn Nudeln, wenn wir Nudeln kochen wollen? Das können die meisten halt nicht sagen. Und das ist halt eine Notwendigkeit, mit der sie sich dann halt auseinandersetzen. Das können sie sonst, glaube ich, freiwillig nicht machen. Also wenn Mama sagt, jetzt geh mal in den Supermarkt und guck mal, wie teuer das ist, was Mama dir hier jeden Tag hin serviert, dann glaube ich nicht, dass das was werden würde bei Jugendlichen.
Okay, und die Schulen, was bezahlen die?
Also ich kann ja mal sagen, was so die Rahmenbedingungen sind für die umfassendste Art und Weise, die wir haben. Also in der Variante sind Schülerinnen und Schüler 10 Tage unterwegs. Da werden alle Begleiter ausgebildet, die bekommen auch eine Aufwandsentschädigung. Und wir übernehmen alles von sogar Aufsichtspflicht, Haftung und Versicherung der Schülerinnen und Schüler. Und dann kostet es pro Schüler ungefähr 210 Euro. Und die Schule muss ungefähr 1.600 Euro bezahlen für die Lehrerfortbildung. Das ist viel billiger als jede fünftägige Klasse
Absolut.
In Deutschland. Ja. Ja. Ich werde dann manchmal gefragt, ja, was ist mit den 110 Euro neben den 100 Euro Budget für unterwegs? Naja, es sind halt ausgebildete Begleiter, die das machen. Die müssen ausgebildet werden. Auch die brauchen ja Budget für unterwegs. Die sollen ja auch nicht verhungern. Und es passiert halt sehr, sehr viel drumherum. Versicherung und so weiter. Oder der 24-Stunden-Notfallservice, der die ganze Zeit quasi im Hintergrund da ist. Genau, also man darf halt nicht nur auf das Budget unterwegs gucken. Und es ist wirklich eine Begleitung aus Sicht der Schülerinnen und Schüler von ungefähr 6 Monaten typischerweise. Ja, also mit den ganzen Workshops und so. Also in dem Fall muss eine Schule wirklich nur die Einverständniserklärung austeilen und bei den Veranstaltungen mit da sein. Ja. Der Rest ist dann quasi der Full-Service. Und dazwischen eben alle Abstufungen.
Naja, und wenn man das Projekt einmal gemacht hat oder zweimal, dann weiß man ja eigentlich auch, wie es läuft, oder?
Richtig, genau.
Da wird es auch günstiger.
Noch ein wichtiger Unterschied, es wird dann zum einen günstiger und wir können diese Preise auch nur anbieten, weil wir gemeinnützig sind und mit Stiftungen zusammenarbeiten, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Und unser Ziel ist, dass die Schule unabhängig von uns wird. Ja, also wir würden das Fördergeld nicht bekommen, um das mal so aufzurollen, wenn wir einen Workshop machen, wegfahren und dann ist es so wie bei 90% von Lehrerfortbildungen, ja, jetzt kommt klar, wir haben euch eine tolle Idee erzählt, jetzt sind wir weg, sondern wir bekommen Unterstützung, finanzielle Unterstützung, damit wir einer Schule die Garantie geben, dass es stattfindet. Ja? Egal, ob der engagierte Lehrer Umfeld im Krankenhaus liegt oder was auch immer, es wird stattfinden und wir würden im Zweifel alles übernehmen wir halt. Ja? Mhm. Und nach einem Jahr, wo wir eine Schule dann einmal begleitet haben, dann gibt es beim Elternabend weniger Fragen. Dann haben die Schüler das verstanden. Die Schüler erzählen, stellen das vor der nächsten Klasse. Und dann ist es viel, 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 viel leichter. Man muss das einmal anschieben. Dann hat das jeder erlebt. Man kann da sehr lange theoretisch drüber erzählen. Aber am Ende muss man auch sehen, was macht das mit der eigenen Schule? Wie war das mit Eltern und den Jugendlichen selbst? Ja, und wir begleiten halt sehr intensiv im ersten Jahr. Und das führt halt auch dazu, dass man relativ schnell starten kann und nicht jetzt erst ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr vorher plant.
Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor in Schule. Ja. Wenn sowas ein dreiviertel Jahr dauert, dann ist die Gefahr hoch, dass Leute wieder abspringen oder man es doch nicht machen kann.
Wir unterstützen auch Schulen, die das gar nicht mit uns machen, mit der vollen Begleitung. Also recht typisch ist, dass wir immer noch die Begleitausbildung zum Beispiel machen, wenn eine Schule das schon mehrere Jahre gemacht hat. Das machen wir fast bei allen Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber es ist mir halt sehr, sehr wichtig, dass es so eingeführt wird, dass es eben nicht an zwei engagierten Lehrkräften hängt und dann machen die irgendwas anderes, wechseln die Schule oder was auch immer und dann klappt es nicht mehr. Es muss so sein, dass es dann auch funktioniert ohne die. Und dabei helfen wir halt im ersten Jahr sehr, sehr viel. Es funktioniert Schulentwicklung nicht. Ja? Dann ist es immer die Mehrbelastung von einer Lehrkraft, die weit über das normale Maß hinaus sich anstrengt. Das ist schön, das will ich ja gar nicht sagen, dass das nicht super ist. Das braucht man auch für den Staat, auch wenn wir helfen. Aber es darf nicht an ein, zwei Personen hängen bleiben. Das sage ich explizit dazu. Das ist auch die Förderbedingung quasi. Ja, jemand von der Schulleitung ist dabei. Es gibt zwei, drei Personen, die das jetzt einmal federführend machen, aber die auch verstehen, muss das Baby der Schule sein und nicht von diesen beiden Personen.
Das ist ja auch euer Ziel, dass es im Endeffekt auch ins Curriculum kommt.
Richtig, genau. Also sonst haben wir unseren Zweck nicht erfüllt. Ja?
Ja. Dann lass uns noch ganz kurz über das Scheitern sprechen. Und zwar nicht im negativen Sinne, sondern als etwas ganz Neutrales. Ich finde sowieso, wir haben keine sehr gute Fehlerkultur in Deutschland. Oder wir haben keine Fehlerkultur vielleicht, kann man so sagen. Angst vor Fehlern oft, Angst vor Scheitern. Inwiefern ist das Scheitern, spielt Scheitern in dem Projekt eine Rolle? Oder wie wird damit umgegangen?
Ja, vielleicht ein Hinweis dazu. Ich war ja mal Mathelehrer, bin auch sehr gerne Lehrkraft. Ich habe die Schule nicht verlassen, weil ich nicht gerne in der Schule war. Im Gegenteil, sondern weil das Projekt einfach gut gelaufen ist. Im Matheunterricht schreibt man irgendwann eine Klassenarbeit, dann kriege ich halt eine Note und dann habe ich vielleicht eine 4 oder 5 und dann machen wir das nächste Thema. Und so ist das in der Schule ganz oft. Und ich habe keine Chance, das wieder gut zu machen. Das ist für mich tatsächlich Scheitern, weil ich habe keine Chance, das wieder besser zu machen. Im Projekt Herausforderung, da gehen Sachen schief. Also ein typisches Beispiel ist Fahrradtour. Sie haben sich 100 Kilometer am Tag vorgenommen. Ja, das kann man 3-4 Tage machen und irgendwann braucht man halt mal einen Pausentag. Den planen die Jugendlichen aber manchmal nicht ein am Anfang. Und dann würde ich sagen, na, ist ja nicht schlimm. Damit kommen sie schon klar. Ja, wenn es dann ist, dann müssen sie halt Pause machen, wenn es zu anstrengend ist oder es regnet oder was auch immer. Und da kann ich ja doch nachjustieren. Und ich kann es am nächsten Tag besser machen. Das heißt, ich habe in der Umsetzungszeit jeden Tag die Chance, das, was gestern nicht so gut geklappt hat, wieder besser zu machen den nächsten Tag. Das macht die Begleitperson zum Beispiel auch, so Reflexionsrunden initiieren und mit denen besprechen, was man denn anders machen kann, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen, wie sie als Team zusammengearbeitet haben und so weiter. Und so gibt es unterwegs immer die Chance. Es gibt auch Gruppen, die schaffen dann nicht ihr Ziel, weil es halt 3 Tage geregnet hat. Oder jemand sich vielleicht, typisches Beispiel, Bienenstich ist angeschwollen, jetzt musste man warten oder so. Oder jemand musste mal einmal zum Arzt oder so zwischendurch. Kommt selten vor, aber passiert halt. Ja, und dann kommen sie halt nicht da an, was sie sich ursprünglich vorgenommen haben. Und das Spannende ist, die sind dann gar nicht traurig, weil sie verstehen ja, warum das nicht da ist. Es war ihr vorgegebenes Ziel. Und das ist mir noch sehr, sehr wichtig. Als ich in der Schule war, gab es immer das Sportabzeichen. Da kriegt man die Goldmedaille oder die Ehrenurkunde, wenn man 4,50 Meter gesprungen ist. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber das ist vorgegeben. Hier im Projekt Herausforderung setze ich mir erstens mein eigenes Ziel, über das ich springen möchte. Also ich kann eigentlich nur, wenn, an meinem eigenen Anspruch scheitern. Und den kann ich ja anpassen. Und das sollen Jugendliche eben auch lernen, dass man sich zum einen anpassen kann und seine eigenen Ziele auch anpassen kann und man eben aus Fehlern lernen kann. Und es hat auch schon viele Gruppen gegeben, die sind dann halt nicht da angekommen, wo sie eigentlich hin wollten, dann haben sie aber noch einen anderen Weg und umgeplant in der Zeit. Und das ist sehr, sehr spannend. Und die empfinden das dann gar nicht als Scheitern.
Ja, ja, schön.
Weil ihnen wird geholfen, das Ganze aufzuarbeiten.
Ja, stimmt, das ist wichtig. Das könnte man immer im Leben mal gebrauchen. Reflexionsrunde, die muss man sich selber machen. Okay, dann noch eine abschließende Frage. Und zwar zur Reflexion, weil du vorher auch gesagt hast, es ist dir sehr wichtig, dass am Ende dieses Projekts auch nochmal das aufgegriffen wird. Und was entstehen da für Dinge? Also du hast gesagt, es gibt eine Präsentation. Wird es in irgendeiner Form von irgendwelchen Schulen benotet? Und was ist das, was am Ende bleibt? Weil ihr beforscht das Ganze ja sehr intensiv. Was sind so Dinge, die bleiben? Auch du hast vorher angesprochen im Punkt Berufsorientierung. Kann man das schon sagen?
Ja, kann man. Also erstmal, es gibt keine Note. Wir machen das mit keiner Schule, die das irgendwie benotet. Es gibt ein paar Schulen, die bewerten dann einen Bericht oder so nach Kriterien oder so. Aber das ist eher die Ausnahme. Also beforscht wird das Ganze von verschiedenen Universitäten unter der Führung der Uni Wuppertal. Und die gucken sich das an vorher, nach der Herausforderung und dann ein paar Wochen und Monate später. Und wir machen zum Beispiel aber auch Befragungen, manchmal bei Jugendlichen, die das schon vor 3-4 Jahren gemacht haben. Das ist auch ganz spannend, was da so hängen bleibt und wie sie das sehen. Und ich greife das vielleicht mal auf mit der Frage der Berufsorientierung. Daran sieht man es ganz gut. Wer mal jetzt, das ist jetzt meine Frage an alle Deutschlehrkräfte, die vielleicht zuhören oder auch andere, wer mal Bewerbungsschreiben mit einer 9., 10. Klasse gemacht hat, der weiß, wie zäh das ist, weil sie wissen nicht, was sie schreiben sollen. Also sie können zwar dann auswendig gelernte Sätze dahin schreiben, sich das auch von anderen Beispielen angucken, was schön wäre zu schreiben. Aber das Projekt Herausforderung gibt halt die Chance, dass sie eine Story zu erzählen haben oder eine Story, in der sie etwas gelernt haben. Und das können sie nicht nur schreiben in Bewerbung, sondern das kann man auch in einem Gespräch, auf der Suche nach einem Praktikumsplatz und so weiter anwenden. Ja, und das ist sehr beeindruckend für jeden Personaler auf dieser Welt, wenn sie das hören, wie reflektiert es dann ist von Jugendlichen im Vergleich zu anderen, die das nicht durchlebt haben. Und ja, ich finde, daran sieht man dann zum Beispiel, was die daran gelernt haben. Und das sind dann ja nicht Sachen wie, ja, ich habe quadratische Gleichung gelernt, sondern wir haben gelernt als Team in dem Konflikt, als wir uns verfahren haben, sage ich mal, sind wir damit umgegangen und haben das und jenes gemacht. Also es sind dann eher Beschreibungen von Soft Skills. Und wenn ich jetzt einmal gucke, was sich die Wirtschaft immer wünscht von Personen, die die Schule verlassen, und ich sage ja nicht, dass das der Zweck der Schule ist, ja, das meine ich nicht, aber es ist ein Teil von Schule, dann sagen die, ist ja schön, dass ihr quadratische Gleichungen lösen könnt, aber das wirst du nicht mehr machen, weil dafür gibt es Programme, dafür gibt es Software. Genauso das Gleiche mit Studierenden. Die werden nicht für ihr Fachwissen eingestellt. Dafür gibt es ganz andere Sachen. Wikipedia lässt grüßen. Und was aber nie ersetzt werden kann, sind interpersonelle Kompetenzen, Teamkompetenz, die Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen und so weiter. Und das kommt in dem Projekt halt bei allen Gruppen raus. Ja? Keine Gruppe macht dieses Projekt 5-6 Tage, ohne sich mal zu streiten, ohne sich mal zu vertun. Die Planung ist nicht perfekt. Sie wäre auch bei Erwachsenen nicht perfekt. Und das ist auch gut so.
Ja, es bleibt eben eine Planung, ne? Und hat mit dem Leben dann wenig zu tun, in manchen Fällen. Jetzt muss ich aber doch noch kurz fragen. Und zwar, gibt es das Projekt Herausforderung auch als Einzelherausforderung?
Gibt es, ja. Es gibt manchmal Einzelherausforderungen. Es hat verschiedene Gründe, warum der Teamgedanke uns so wichtig ist. Einmal, weil ich es wichtig finde, dass auch Jugendliche lernen, im Konsens innerhalb einer Gruppe sich zu einigen. Und ja, nicht jeder macht dann das, was er oder sie unbedingt machen möchte, sondern man muss sich halt ein bisschen einigen. Aber es gibt immer ganz viele Gemeinsamkeiten. Und auch Gruppen, die sich dann finden, die sich sonst nie gefunden hätten. Wenn man das aber eben macht, nicht nur zu gucken, wo sind jetzt meine Freundinnen und Freunde, sondern was ist uns eigentlich wichtig daran. Deshalb braucht man die Vorbereitung. Das zum einen. Deshalb ist mir der Teamgedanke wichtig. Das zweite ist eine recht pragmatische Sache. Man würde nicht für Einzelpersonen Begleiterinnen finden überall. Das wäre eine hohe Anzahl. Und Die dritte Sache ist, ja, es gibt manchmal Ausnahmen davon. Mein Lieblingsbeispiel erzähle ich immer wieder. Stellt euch vor, ein Mädchen, 8. Klasse, 14 Jahre, redet die ganze Zeit, also so richtig typische Jugendliche. Und die hat die Klasse gesagt in der Phase der Vorbereitung, du könntest mal ins Schweigekloster gehen. Dann bist du endlich mal ruhig. Das wäre eine Herausforderung für mich. Das hat sie sich total zu Herzen genommen. Das war auch kein netter Kommentar in dem Moment. Mhm. Aber sie hat das dann durchgezogen, hat gesagt, kann ich das machen oder ist das viel zu leicht? Ich glaube, das wäre mal gut. Und eine 14-Jährige kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie schwierig es ist, 10 Tage, ich glaube in dem Fall waren es 14 sogar, zu schweigen. Und dann hat sie das gemacht. Und ich habe damals eine Wette mit ihr gemacht. Ich habe ihr gesagt, ich glaube, du schaffst es nicht. Und das hat sie so angespornt in dem Moment. Ich kannte die Schülerin, deshalb konnte ich das auch so ein bisschen lustig machen. Ja, weiß ich, ob die das gemacht hat, ob sie nicht doch geredet hat. Es ist auch völlig egal, weil sie hat es probiert und hat da sehr stark drüber nachgedacht. Sie hat die 14 Tage, war sie da und hat ein ganz anderes Leben kennengelernt, was sie wahrscheinlich nie sonst ausprobiert hätte. Ja, klar, ist eine einzelne Herausforderung in Ordnung. Sonst, glaube ich, ist das mit der Gruppe schon auch einfach ein wichtiges, wichtiges Ziel.
Mhm. Ja, schön, danke. Ja, zum jetzt wirklich Abschluss. Bleibt dir noch ein Beispiel oder vielleicht auch zwei kleine Beispiele in Erinnerung, die du noch mit uns teilen möchtest?
Ich glaube, eines der Beispiele, wo ich, nachdem ich schon viele Jahre begleitet habe, auch nochmal mir die Tränen gekommen sind, war eine Gruppe an der Inklusionsschule, die ich eben erwähnt habe. Wie gesagt, die Schülerinnen und Schüler dort kennen Kinder im Rollstuhl in ihrem Schulalltag, ja, und das, daran waren sie gewöhnt, aber die haben das ja nie 24 Stunden am Tag erlebt. Und da hat sich eine Gruppe gefunden und es war total klasse und die haben sich vorgenommen, wir machen auch hier 3 Wochen auch im Rollstuhl. Ja, wir schlafen zwar abends im Zelt und dann legen wir uns halt normal hin, aber den ganzen Tag sind wir jetzt auch einfach im Rollstuhl. Und es war wirklich beeindruckend, dass die auch mal sehen, wie schwer es ist, wenn da ein Bordstein ist, wenn man im Bus fahren muss und so weiter. Das war sehr, sehr bewegend, auch was die erzählt haben, wie viel ihnen geholfen ist, wie schwer es ist, manchmal auch Menschen anzusprechen, aber dann auch, wie viel Hilfe man bekommt. Das war schon sehr besonders, muss ich sagen. Mhm. Und ja, wow. Denen, obwohl die das ja kannten, dass die Schülerinnen und Schüler die ganze Zeit ja um sie herum sind, die haben das komplett übernommen, auch zum Beispiel die Wundversorgung von jemandem im Rollstuhl. Also, und haben extra noch vorher das mit dem Roten Kreuz geübt und sowas. Und mit den Eltern, auch Respekt an die Eltern, die sich darauf eingelassen haben, ihre Kinder mit einer starken körperlichen Behinderung auch loszulassen. Ja, das war wirklich sehr beeindruckend. Und seitdem diese Schule das gemacht hat, denke ich mir, ja, jetzt gibt es quasi keine Ausrede mehr, es nicht zu machen.
Ja, gut, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit und deine Einblicke und wünsche dir ganz viele Schulen, die sich jetzt bei dir melden, bei euch melden und auch teilnehmen wollen.
Ja, wir würden uns freuen. Wir machen das wirklich von Herzen. Ich habe ja den besten Job der Welt verlassen, um das Projekt weiter in die Welt zu tragen. Und das ist vielleicht spannend noch für ein paar Schulen. Wir können im nächsten Schuljahr ungefähr 15 Schulen komplett begleiten, mit dem, was ich eben gesagt habe. Und die Interessensbekundung ist bis zum 5. Juni dafür. Ja, wir glauben, dass wir bis dahin alle Plätze grob belegt haben. Aber es ist, wie gesagt, bis dahin auch erst die Interessensbekundung. Ja, das steht dann nicht alles fest. Aber Schulen, die das einfach interessiert, können sich einfach unter info@herausforderung.eu bei uns melden oder einfach auf der Website schauen, www.herausforderung.eu. Und dann, ja, und einfach mit uns in Kontakt treten. Dann gucken wir, ob das passt, wo es hinpassen könnte an der Schule und würden es dann planen.
Sehr schön. Ich verlinke das auch alles in den Show Notes, damit das jeder hat.
Sehr gut.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich wünsche dir jetzt bei deinen Herausforderungen viel Vertrauen und wer weiß, vielleicht ermöglichst auch du bald jungen Menschen, über sich selbst hinauszuwachsen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!